Liebe Gemeinde, Sie kennen sicher diesen Spruch, diesen Ausruf, Jesus im Himmel. Der ist jetzt im Fränkischen nicht ganz so verbreitet wie eher so im Bayerischen, wo man das dann sagt, wenn man zum Beispiel sehr erstaunt ist über etwas, vielleicht auch entsetzt. Manche benutzen es auch quasi als Klageruf oder auch als Fluch. Seit Donnerstag, also seit 3 Tagen, ist es so, dass gewissermaßen Jesus im Himmel ist. Für die Jünger und Anhängerinnen von Jesus muss das damals eine Achterbahn der Gefühle gewesen sein. Erst natürlich dieses triumphale Einrücken in Jerusalem, dann der Tod, das leere Grab, dann doch wieder die Erscheinung Jesus, des Auferstandenen und nun die Himmelfahrt. Man kann sich vorstellen, was das mit diesen Leuten damals gemacht haben muss. Und man kann sich vorstellen, welche Spannung geherrscht haben muss. Wie geht es denn jetzt weiter? Was bedeutet denn das nun, dass Jesus im Himmel ist? Ist er also künftig nicht mehr für uns da? Und jetzt erinnern Sie sich, was Ihnen vor seinem Tod Jesus gesagt hat, laut Johannes, in seiner Abschiedsrede im Johannesevangelium. Aber jetzt gehe ich zu dem, sagt Jesus, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr seid ihr traurig, weil ich das zu euch gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen für ihre Schuld, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Ihre Schuld besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass ich zum Vater gehe, dorthin, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Liebe Gemeinde, Jesus spricht ja oft klare und deutliche Worte. Aber hier ist es etwas anders. Dieser Text ist wirklich sehr verwirrend. Und es ist, Sie haben das sicher beim Zuhören schon gemerkt, einfach viel zu viel für eine Predigt. Da geht es um so vieles, es fallen Begriffe wie Schuld, Gericht, Wahrheit. Es geht um zeitliche Ebenen hin und her, wann, was, wo. Das zu sortieren würde allein schon eine Stunde dauern. Da ist auf dichtem Raum ganz viel angesprochen, alles wirklich sehr interessant, aber einfach zu viel. Genau deshalb aber ist auch klar, diese Rede hat Johannes nicht als die Rede aufgeschrieben, die er gehört hat, sondern als die Rede, die er für uns gedacht hat. Also für alle Menschen, die einige Zeit später leben und für uns, die es fast 2000 Jahre später lesen. Zusammengesetzt aus Sprüchen Jesu und aus Bausteinen der Theologie seiner Zeit, der Theologie des Johannes. In der letzten Folge von Was sagt die Bibel zu? Fragezeichen. Da haben wir über Textkritik und die historisch-kritische Methode gesprochen. Und da fiel unter anderem das Kriterium für echte Jesusworte. Und das Kriterium heißt, dass es besonders originell sein muss, also nicht erwartbar. Umgekehrt kann man sagen, wenn Jesus etwas gesagt hat, was im Raum stand oder was alle gedacht haben, dann ist es eigentlich nicht so wahrscheinlich, dass es wirklich von ihm originell ist. Aber die Dinge, die sich hervorheben dadurch, dass man sich beim Zuhören sagt, da kommst du ja nie drauf auf sowas, solche sind dann ziemlich sicher von Jesus. In diesem Textabschnitt ist der überraschendste Satz und der Satz, den keiner hören wollte, der: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Vor allem die Jünger damals müssen gedacht haben, nee, das ist überhaupt nicht gut. Wir wollen, dass du hier bleibst. Wie bitte soll es ohne dich weitergehen? Aber auch die Menschen, die Jahrzehnte später leben und zu denen Johannes gehört, der Evangelist eben, fragen sich, was ist denn nun mit diesem Jesus? Was ist er für mich aufgefahren in den Himmel und dort an der Seite Gottes sitzend? So das Bild aus dem Glaubensbekenntnis. Das ist nun die Lage im Grunde seit nun bald 2000 Jahren. Und es gibt, können wir so beobachten, verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Lied vor der Predigt, bei dir, Jesu, will ich bleiben, das ist so ein Ausdruck davon, dass wir Menschen oft Sehnsucht danach haben, den Wunsch danach haben, ihn festzuhalten oder wiederzubekommen. Wenigstens so gedanklich, spirituell, dass er doch bitte unter uns sein möge. Und wie die JüngerInnen damals können wir ja auch diesen Wunsch haben, dass Jesus bei uns ist. Wie schön wäre es, wir könnten ihn in unserem Leben quasi wieder lebendig werden lassen. Und Jesus als gedachter, gefühlter, geglaubter Ansprechpartner ist für viele Menschen tatsächlich eine Hilfe. Ein bisschen kritisch finde ich es, was lange in der katholischen, aber auch in der evangelischen Kirche üblich war, Jesus so als eine Art Vermittler zu sehen, über den nur an Gott heranzukommen ist. Wenn sich Jesus Frömmigkeit zwischen mich und Gott stellt, dann wird es schwierig. Eine andere Variante ist aber noch, Jesus sozusagen als Vorbild, als Popstar, als Held zu feiern. Gerade eben läuft im Nürnberger Staatstheater Jesus Christ Superstar. Und das ist eine quasi Verherrlichung des Jesus, seines Lebens, seiner Person. Und es stellt ihn eben als einen Popstar dar. Aber klar, wie hoffnungsvoll könnte Jesus doch auch sein für unsere Probleme, die wir gerade so haben. Könnte er uns da nicht retten, irgendwie so auftreten und diese Welt wieder ins Lot bringen? Aber Jesus besteht geradezu darauf, dass er jetzt wirklich fort ist. Nee, ich bin weg. Und das ist auch gut so. Das heißt nicht weniger, als dass er uns eben nicht mehr zur Verfügung steht. Dass er keine Wunder tut und uns auch keine Reden mehr hält, das ist schon klar. Aber es ist damals wie heute eben so, er ist nicht mehr für uns verfügbar, komme, was da wolle. Das ist schon ziemlich ernüchternd. Aber nun spricht er ja auch davon, dass das zu unserem Vorteil sein soll. Das kann man jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz begreifen. Wie soll es denn etwas Besseres geben als Jesus? Bei genauerem Hinsehen erschließt sich allerdings schon, was Jesus meint. Sein Leben, sein Auftreten, seine Botschaft, seine Worte jedenfalls, sind Teil der Geschichte. Aber sie sind nicht das, was wir daraus machen können. Es geht nicht darum, ihm nachzueifern. Es geht nicht darum, ihn zu vergöttern. Es geht schlicht und einfach um die Liebe Gottes. Die ist es, die uns hilft. Um die sollen wir uns bemühen. Das, was er zu seiner Zeit verkündet und vorgelebt hat, dieses Prinzip, diese Liebe, um die wollen wir uns bemühen, nicht um ihn. Jesus nennt sie, diese Liebe, den Beistand, den Tröster. Manche Übersetzungen benutzen auch direkt das Wort, auf das es in manchen Köpfen, wird es sich bei Ihnen schon darauf hinbewegt haben, auf das es hinausläuft, im Angesicht vom Pfingsten natürlich, um den Geist. Aber warum legt Jesus solchen Wert darauf, dass dieser Beistand nicht er selber ist? Ich glaube, dass Jesus sich selbst damit eingeordnet hat, sich in gewisser Weise auch zurückgenommen hat. Denn seine Rolle war die eines Beauftragten. So sagt er es ja auch am Anfang des Predigttextes: Ich gehe jetzt zurück zu dem, der mich beauftragt hat. Seinen Auftrag hat er erfüllt. Und nun kommt etwas anderes. Jetzt braucht es mehr als nur Erinnerung an ihn. Jetzt braucht es eine Kraft, die auf keinen Fall mehr verblasst, wie es natürlich jede Erinnerung irgendwann tut. Es braucht auch eine Kraft, die uns Menschen vereint. Da ist, ob und was Jesus genau in seiner Zeit gesagt und getan hat, nicht so wichtig wie diese Einigkeit von uns Menschen und die Ausbreitung der Liebe. Es geht ihm nicht um eine Anhängerschaft, sondern es geht ihm um unseren Glauben. Das hat Jesus möglicherweise selbst sehr klar gesehen und was er gesagt hat, macht einfach Sinn. Wenn dann der Beistand kommt, wird er dieser Welt die Augen öffnen. Dieses Augenöffnen braucht es immer wieder, in jeder Zeit, in immer neuen Situationen. Es ist keine andere Wahrheit als die, die Jesus verkündet und gelebt hat, aber sie darf auch nichts an Kraft verlieren, dadurch, dass die Sache mit Jesus ja nun schon lange Zeit her ist. Der Geist ist sozusagen das tägliche Update der Botschaft von Jesus. Der Botschaft, die natürlich letztlich die Botschaft Gottes ist und war und immer sein wird. Aber sie uns klar zu machen, sie in unsere Herzen zu bringen und uns die Kraft zu schenken, mit ihr zu leben, das ist die Aufgabe des Geistes, des Beistands. Und liebe Gemeinde, das ist genau das, was wir tatsächlich tun sollten, auch und gerade so als Gemeinschaft, als Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, Kreisen, in allem unserem Miteinander. Mit zur Liebe Gottes gehört es auch, dass wir nicht danach beurteilt werden, wie erfolgreich wir damit sind, sondern dafür beurteilt werden, wie ernsthaft wir es versuchen. Wir können also ruhig auch mal ein kleines bisschen enttäuscht sein über schwindende Zahlen der Kirchen und die vielen Austritte, aber den Blick lassen wir nach vorne gerichtet, wo viel zu tun ist, wo aber auch viel Erfreuliches passiert. Das gilt für uns als Gemeinde und das gilt auch für jeden von uns in unserem Leben. Dieses, dass Jesus nicht mehr da ist, sondern sein Geist und sein Beistand, das ist ganz wunderbar für uns gedacht und für uns so gemacht. Für unser Leben ist uns dieser Trost geschenkt. Amen.